zur Wahlsache, aber ich glaube, ich mache es am Schluss, weil sonst ist die ganze Predigt versaut. Ich habe immer so ein paar Predigtthemen im Kopf, wo ich manchmal daran arbeite und das dann mit den Predigern auch abstimme, habe ich dieses Mal heute nicht. Ich habe dieses Jahr noch ein paar Sachen, wo ich gern mit uns machen würde. Zum Beispiel auch dieses 500-jährige Täuferjubiläum, das wir dieses Jahr haben. Falls da jemand noch nicht davon gehört hat, absolut interessantes Thema, überhaupt nichts Trockenes oder sowas, richtig, richtig gut. Da würde ich gerne dieses Jahr noch ein paar Sachen dazu machen. Aber heute kommt was außer der Reihe vor. Und ich will das kurz voranstellen, weil ich letzte Woche und auch davor gefragt worden bin, ob die externen Prediger, die da waren, der Markus und der Christian, ob ich die vorher gebrieft hätte auf die aktuelle Gemeindesituation und so weiter. Also das ist nicht der Fall. Ich habe mit den beiden überhaupt nichts gesprochen gehabt inhaltlich. Also es hat gut gepasst, aber es war nichts, was abgestimmt war. Und auch heute ist es nicht so. Also mir widerstrebt es, die Predigten zu benutzen als subtiles Mittel, um irgendwelchen Leuten irgendwas ins Leben reinzusprechen, damit die dann meinen, oh, das ist geistgewirkt oder so. Also das ist nicht der Fall. Der Text, über den ich heute sprechen möchte, der ist mir letzte Woche in der Predigt beim Christian so hängen geblieben und im Lauf dieser Woche dann noch begegnet und hat mich beschäftigt, und deswegen ist es heute der Predigttext. Also keine Reihe oder sowas ganz losgelöst, ein Standalone-Text. Oh, da steht er ja schon in großen Lettern. Ein Vers aus dem hohepriesterlichen Gebet. Der steht in Johannes 17, Vers 17, kann man sich gut merken und ist ganz kurz. Da sagt Jesus, also er betet das gerade zum Vater im Himmel und spricht über seine Jünger: Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Der Text steht, wie gesagt, im sogenannten hohepriesterlichen Gebet. Das Gebet hat Jesus für seine Jünger gesprochen, zu seinem Vater. Also die Jünger sind ja die Freunde, die mit ihm unterwegs waren, jetzt ungefähr 3 Jahre lang, die auf ihn gehört haben, ihm nachgefolgt sind. Und es geht jetzt auf seinen Tod zu. Er hat seinen Weggang angekündigt, mehrfach, hat ihnen das Kommen des Heiligen Geistes versprochen, hat sie vorbereitet auf die Trauer, die sie haben, wenn er dann weg ist, und auf die Freude des Wiedersehens mit ihm. Und er hat ihnen auch vorausgesagt, dass sie ihn alle verlassen würden, dass sie alle von ihm weggehen würden, ihn allein lassen. Und dann kommt jetzt dieses Gebet. Das kommt unmittelbar, bevor sie dann nach Gethsemane gehen und bevor Jesus leidet und allein gelassen wird. Da betet er nochmal für seine Jünger. Für die, die durch das Wort diese Jünger an ihn glauben. Also können wir uns selber da auch mit einschließen, als die, um die es in diesem Gebet geht. Inmitten von diesem Gebet, da geht es auch viel um Einheit, sagt Jesus dann: Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Man kann auch übersetzen: Heilige sie in der Wahrheit. Wir finden da 3 große Begriffe in diesen 2 Sätzen, die in der Bibel eine große Rolle spielen. Ich will die 3 Begriffe kurz erklären, bevor wir dann tiefer da einsteigen. Das erste ist mal heiligen. Das ist ein Prozess, was Fortdauerndes. Da geht es darum, dass jemand von der Welt, in der wir hier leben, und von allem Bösen abgesondert wird und statt zu dieser Welt dann zu Gott gehört. Abgetrennt wird, abgesondert wird von der Sünde. So wird, wie Gott den Menschen schon immer gedacht hat. Das ist der Prozess der Heiligung. Christus näher kommen, Jesus ähnlicher werden. Dann kommt hier das Wort Wahrheit. Das ist zum einen ganz einfach das, was wir auch unter Wahrheit verstehen. Wenn jemand was sagt und jemand irgendeinen Zustand beschreibt und der Zustand genauso ist, wie der das sagt, dann ist das wahr. Dann ist der Bericht dieses Menschen wahr, wenn er mit den Tatsachen übereinstimmt. Wahrheit ist aber nicht bloß das Gegenteil von einer Lüge, von einer Falschaussage, sondern Wahrheit beschreibt in der Bibel auch was Beständiges, ewig Gültiges, eine göttliche Wirklichkeit. Dann kommt hier noch das Wort, griechisch Logos. Das ist auch ein ganz wichtiger Begriff, vor allem in den Schriften von Johannes, so wie das hier auch eine Schrift von Johannes ist. Im Johannes-Evangelium, den drei Briefen und der Offenbarung, da kommt dieses Wort ganz oft vor. Kommt da gleich am Anfang vom Johannes-Evangelium. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Mein Lieblingsbibelvers. Und das sieht man gleich, wenn von diesem Wort im Johannes-Evangelium die Rede ist, dass das nicht irgendeine abstrakte Sache ist, sondern eine Person. Das beschreibt uns auch das erste Kapitel im Johannes-Evangelium. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und es zeigt uns, dieses Wort ist niemand Geringeres als Jesus selbst. Dieses Wort Wort in der Bibel bedeutet aber auch das aufgeschriebene oder gesprochene Wort, vor allem das Wort Gottes. Dafür wird der Begriff auch verwendet. Je nach Zusammenhang kann es also um ein gesprochenes Wort, zum Beispiel von Gott gehen oder um Jesus selber oder um Gottes aufgeschriebenes Wort. Das nur mal vorweg als Begriffserklärung für diese drei Begriffe, die uns hier begegnen. Heilige sie in der Wahrheit, betet Jesus da. Und das Erste, was wir hier sehen, ist, Gott ist es, der heiligt. Gott ist der, der hier handelt. Heiligung ist ein bisschen ein unbeliebtes Wort. Das klingt für manche vielleicht so nach Gesetzlichkeit, Werke, man muss was tun. Und manche Christen haben so eine Denke, man wird gerettet, das macht Gott, dann wird alles auf Null gesetzt. Und ab jetzt muss man sich von diesem Level, auf den Gott einen jetzt gesetzt hat, Level Null, zu Gott hinarbeiten, heiligen. Gott hat die Sünden vergeben, jetzt sind wir erstmal clean und von da aus arbeiten wir jetzt an der Heiligung. Und das ist kein biblisches Verständnis von Heiligung. Das Gegenteil ist der Fall. Ich hatte es, ist mir dann eingefallen, im Januar ging es ja da schon mal drum um Heiligung. Das ist mir dann erst sehr spät während der Vorbereitung aufgefallen. Ich kann mir, ist noch nicht so schlimm wie beim Simon, aber ich merke, dass ich mir Sachen nicht mehr merken kann. Aber es schadet ja nichts. Heiligung ist nicht ein Hocharbeiten zu Gott. Und da muss man ein Stück zurück, um zu verstehen, was Heiligung der Bibel nach ist. Jesus allein hat unsere Rettung gewirkt. Er hat nicht 99%, sondern komplett, vollumfänglich, 100% alles für unsere Errettung getan. Historisch einmalig ist er am Kreuz gestorben, sein Blut vergossen. Und es war der einzige Moment in der Geschichte, in dem es Vergebung gab. Der einzige Moment, in dem Sünden weggenommen wurden. Davor, all die Opfer des Volkes Israel, die vorgeschrieben waren, Stiere, Böcke, der Hebräerbrief sagt uns, die nehmen keine Sünden weg. Es wurde niemals vorher Sünde weggenommen durch ein Opfer. Und auch nach dem Tod Jesu auf Golgatha gab es keinen Moment der Sühnung mehr. Wird es auch nie mehr geben. Es gab nur einen einzigen, historisch einmaligen, abgeschlossenen Moment in der Geschichte, in dem Gott Sünde gesühnt hat. Und das war, als Jesus gestorben ist. Und da hat Jesus alles getan, was es für die Errettung der Menschheit zu tun gibt. Das ist allein das Werk des Herrn Jesus. Wir können nichts, gar nichts dazu tun. Null. Auch nicht unsere Entscheidung. Wir können nichts dazu tun. Nichts. Erlösung, Sühne, Errettung ist allein das Werk Christi. Das Einzige, was wir dazu tun können, frei nach Luther, ist unsere Sünde, die Errettung erst nötig gemacht hat. Das ist unser Beitrag. Mehr gibt es dazu nicht zu tun. Und das ist der Startpunkt für das Leben eines Christen. Da geht es schon los. Leute, die das nicht akzeptieren können, sind Halbbekehrte. Sind dann meistens die, die zu Irrlehrern werden oder sich irgendwelchen Sekten anschließen. Leute, die dieses vollumfängliche, einmalige, abgeschlossene, völlig ausreichende, genügende Opfer Jesu nicht annehmen können, sind komplett auf einem Irrweg. Erlösung, Sühne, Rechtfertigung ist alles ganz und ganz allein Jesu Werk. Keiner von uns hat er irgendeinen Beitrag geleistet. Und wenn er sich noch so spektakulär, noch so gut bekehrt hat, die Erlösung ist allein das Werk Jesu. Und Lob und Preis sei ihm dafür. Letzte Woche war ich spontan, also diese Woche war ich spontan eine Nacht im Wald mit einem Freund und Bruder. Der hat mir am Dienstagmorgen geschrieben, hey Holger, gestern war es ja noch mal kalt, heute soll es auch noch mal kalt werden, danach wird es wieder warm, dann sollen wir jetzt noch mal rausgehen. Ich hatte frühst den gleichen Gedanke. Ich habe frühst aufs Thermometer geschaut, habe gedacht, boah, heute Nacht -9, heute Nacht kriegt es vielleicht noch mal -8, aber danach wird es, boah, zum Wochenende 17 Grad, Horror. Also hatte ich auch den Gedanke früh schon, ich müsste heute noch mal draußen übernachten, solange es noch Frost gibt. Und nachdem mir mein Freund dann den gleichen Gedanke hatte, habe ich gesagt, alles klar, nach Feierabend alles zusammengepackt, ins Auto gesetzt, zu ihm hingefahren, die 100 Kilometer, und dann haben wir dort im Wald Feuer gemacht und gegrillt und draußen übernachtet. War wunderschön. Wir lieben beide die Kälte und den Winter, und nachdem er da geschrieben hat, war alles klar. Jetzt hat er mir aber eine Wegbeschreibung geschickt, weil wir haben uns mitten in der Pampa getroffen. Also mitten im Wald, irgendwo da im, Und er hat mir zuerst ein paar Koordinaten geschickt. Er hat gesagt, da kannst rechts abbiegen, da links abbiegen, da dann wieder rechts, dann den Wald hoch, dann dort in der Brücke hoch und dort halt rein. Und hat mir zu jedem dieser Wegpunkte Koordinaten mitgeschickt. Und kurz drauf hat er mir noch eine Nachricht geschickt, gib einfach den und den Ort im Navi ein. Ich war schon unterwegs, habe einfach diesen Ort im Navi eingegeben, bin dahin gefahren. Kurz vorm Ziel habe ich gedacht, okay, jetzt wird es detaillierter, jetzt gucke ich mir mal die Koordinaten an. Habe die eingegeben. Jetzt war das auf der anderen Seite eine Autobahnbrücke, unter der da Sperrung liegt und Baustelle gesperrt ist. Ja, jetzt muss ich doch durch diese Baustelle. Da war natürlich Vollsperrung und nur Baustellenfahrzeuge frei. Also habe ich das gemacht, was ich besonders gut kann. Mich blöd gestellt und einfach trotzdem durchgefahren. Dann war ich auf der anderen Seite. Bin da lang gefahren bis zu dem einen Koordinatenpunkt, habe gedacht, gut, jetzt gebe ich die nächsten Koordinaten ein. Die waren jetzt wieder dort, wo ich hergekommen bin, auf der anderen Seite dieser Baustelle. Also wieder zu der Baustelle gefahren. Das Gewissen drückt mich, ich stehe vor diesem Schild, nur Baustellenfahrzeuge. Da dachte ich, naja, machst halt das Licht aus, fährst ohne Licht durch. Also wieder durch diese Baustelle. War ich drüber auf der anderen Seite, gebe die nächsten Koordinaten ein, denke, das gibt's doch nicht. Also nach einer Odyssee, dieses Hin- und Hergefahren nach den Koordinaten, hat fast so lange gedauert wie die 90 Kilometer zu ihm hin. Irgendwann war ich dann dort und es hat geklappt. Was war denn mein Fehler bei diesem ganzen Ding? Ich bin von völlig falschen Grundlagen ausgegangen, von einem völlig falschen Startpunkt. Ich hätte gleich am Anfang diese Koordinaten, wo ich eigentlich hin will, ganz am Schluss mir die mal angucken sollen, und dann hätte ich gemerkt, dass ich mir diese ganze Fahrt durch die Baustelle und alles sparen könnte. Ich bin von falschen Grundlagen, von einem falschen Start ausgegangen. Und das passiert vielen Christen auch. Sie gehen von falschen Grundlagen aus. Sie gehen davon aus, okay, vielleicht Erlösung hat Jesus gemacht, aber diese Heiligung, das ist jetzt mein Beitrag zu Gottes Werk, das, was ich noch dazu tun muss. Und wenn man mit solch falschen Denken daran geht, dann wird das nichts. Dann wird Christsein ein furchtbarer Krampf. Wir trauen Christus zu, du hast uns erlöst, okay, aber heilig machen, das mache ich jetzt. Ich mache mich jetzt heilig. Ich werde jetzt so, wie du mich willst. Und wenn man von so falschen Startpunkt ausgeht, dann navigieren wir hin und her im Leben und hin und her und sind frustriert und kommen nie da an, wo wir eigentlich ankommen sollen. Deshalb ist es ganz arg wichtig, dass man auch beim Thema Heiligung, bei dem Leben als Christ, weiß, was die Grundlage ist, was der Startpunkt ist. Christus hat die Sünde vergeben, Christus hat uns gerettet und auch er allein ist es, der uns heiligt. Das hört sich erstmal theoretisch an, denken wir, okay, das kann man jetzt einfach abhaken, okay, ich glaube diese Wahrheit. Aber das ist unfassbar wichtig. Es ist unfassbar wichtig, dass das wirklich tief in uns drin ist, denn sonst wird Christsein ein Krampf. Ich arbeite ja in einer Bank und da gibt es Kredite. Und unser Glaube ist kein Kredit. Manche denken das aber so, aber tun aber so. Die tun so, als hätte Jesus, als er uns erlöst hat, uns so einen Vorschuss gegeben, jetzt einen riesengroßen Kredit, und den müssen wir jetzt irgendwie abbezahlen durch unser Leben als Christen. Dass wir Stück für Stück das, was er in Vorleistung getreten ist, abarbeiten. Das ist falsch, so ein Denken. Christus hat alles gemacht. Christus ist uns alles. nicht nur in der Erlösung, nicht nur am Anfang des Christenlebens, sondern bis ganz zum Schluss. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das begreifen, also wirklich begreifen, damit Christsein gelingt, damit Heiligung gelingt. Jesus betet hier nicht, Vater, mach, dass die sich heiligen. Vater, mach, dass die heiliger werden. Sondern er sagt, heilige sie. Gott soll das tun. Der Vater soll handeln. Warum fällt uns das so schwer als Christen? Vielleicht denkt man, das reicht ja nicht. Das ist ja irgendwie ein wenig billig, ein wenig wenig. Billige Gnade. Vielleicht ist es auch, weil dann jeglicher Ruhm ausgeschlossen ist, so wie Paulus schon in Römer 3 schreibt. Wo ist der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Nichts. Nichts kann ich tun. Es gibt nichts, wo ich mich damit rühmen könnte. Nur Christus. Wie funktioniert diese Heiligung? Da kommen wir zum nächsten. Jesus sagt, heilige sie durch die Wahrheit. Er bittet den Vater, heilige sie und sagt auch gleich, wie er das tun soll, durch die Wahrheit. Wenn wir also wollen, dass unser Leben als Christ Fortschritte macht, dass Heiligung Fortschritte macht, dann müssen wir diese Mittel wählen, von denen Jesus sagt, dass es die Mittel zur Heiligung sind. Heilige sie durch die Wahrheit. Auch da wissen wir, die Wahrheit in Person ist Jesus. Das sagt er auch im Johannesevangelium. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6. Dein Wort ist die Wahrheit, das Wort ist Christus. Ich bin die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit. Bevor irgendwas gut werden kann, bevor was besser werden kann, muss es wahr werden. Wenn es irgendwo Versöhnung geben soll in Beziehungen, wenn Beziehungen heil werden sollen, dann muss zuerst Wahrheit geschehen. Man muss ehrlich miteinander werden, sonst kann es keine ehrliche Versöhnung geben. Meine Schwiegermutter kommt ja aus der DDR und die sind da politisch verfolgt worden. Und als man diese Stasi-Akten einsehen konnte, dachte ich, das macht die auf jeden Fall. Guckt sich das an, damit sie weiß, wer hat sie bespitzelt, wer hat sie verraten. Da hat sie gesagt, das macht sie nicht, sie will das nicht wissen. Ich habe gesagt, warum willst du das nicht wissen? Ich habe gesagt, sie hat ihren Frieden mit dem Ganzen gemacht, sie will da nicht Leute, mit denen sie sich vielleicht gut versteht. Wenn sie jetzt liest, dass die vor 30 Jahren sie irgendwo bespitzelt haben, was bringt es? Mich hätte es verrissen. Ich hätte das auf jeden Fall wissen wollen. Ich bin der Meinung, erst dann kann man doch den Menschen richtig vergeben, sonst hat man doch permanentes Denken, na, vielleicht war es der, vielleicht war es der, vielleicht war es der. Wenn ich aber weiß, okay, hier mein eigener Bruder oder mein Nachbar hat mich verraten, dann kann ich in Jesu Namen dem vergeben. Aber es muss doch ans Licht. Ich habe das nicht verstanden. Wahrheit braucht es, damit Dinge in Ordnung kommen können. Man muss Sachen aussprechen, in menschlichen Beziehungen und vor Gott. Es wird nicht besser mit unseren Sünden, wenn wir damit kämpfen und ringen und sie nicht aussprechen, nicht ehrlich werden. Wir müssen vor Gott kommen, müssen sagen, ja Herr, ich habe diese Lust in mir, ich will das und jenes und weiß, es ist falsch. Wir müssen mit unseren inneren Kämpfen ehrlich vor Gott werden, Buße tun. Damit einem geholfen werden kann, muss man die Diagnose anerkennen. In der Wahrheit, geheiligt zu werden, das bedeutet auch, dass man nicht selbst der ist, der heiligt, sondern man wird geheiligt in der Wahrheit. Diese Wahrheit, die uns heiligt, ist Christus selber. Christus in uns. In diesem kurzen Satz hier sehen wir nämlich auch wieder die Dreieinheit Gottes. Der Vater handelt, der Sohn handelt und der Geist handelt. Wir lesen von dem Geist, dass er mit den gleichen Worten beschrieben wird, die hier benutzt werden. Er ist es, der das Wort inspiriert. Er ist es, der Geist der Wahrheit ist. Der dreieinige Gott handelt an uns, zu unserer Heiligung. Christus in uns ist es, der die Heiligung wirkt. Das ist auch der Grund, warum Heiligung nicht funktioniert ohne Bekehrung. Jemand, der nicht Christ ist, der nicht Christus in sich hat, der wird nie in ein Leben kommen, das gottgefällig, gottwohlgefällig ist. Mit der Bekehrung, mit dem Empfang des Heiligen Geistes, mit dem, dass Christus in uns lebt, ist die Möglichkeit geschaffen, der Heiligung. Die Möglichkeit, Jesus ähnlicher zu werden, die Möglichkeit, Gott in dieser Welt zu repräsentieren. Der Unterschied zwischen einem Nichtchristen und einem Christen ist ja, dass Christus in diesem Menschen lebt. Ich habe vor nicht langer Zeit bei mir festgestellt, dass ich mir ständig Häuser angucke. Ich fahre rum und sehe irgendwelche Häuser und denke, oh, das ist ja toll, oh, so ein Balkon, oh, so was Eckiges, oh, wie cool sind runde Fensterbögen. Und ich schaue mir diese ganzen Häuser an und denke mir, wo kommt denn dieser plötzliche Sinn für bauliche Ästhetik her? Mein ganzes Leben haben mich Immobilien nicht interessiert. Warum gucke ich mir ständig irgendwelche Häuser an? Ich fahre viel Auto und viel Fahrrad und dann sehe ich irgendwelche Häuser und ständig gucke ich mir die Häuser an. Und das ist ein cooles Haus, das ist ein cooles Haus. Nicht aus Neid oder Missgunst, aber ich gucke mir ständig irgendwelche Häuser an. Und dann denke ich mir die ganze Zeit, was ist da los? Bis ich festgestellt habe, ja, das ist irgendwas in mir. Ich habe ein Haus, ich habe ein großes Haus, ganz toll, alles prima und gucke andere Häuser an. Ich habe eine Frau, meine Traumfrau, die wollte ich damals, habe zu Gott gebetet, habe meine Traumfrau bekommen und gucke andere Frauen an, wenn die mit ihren knappen Dingern durchs Fitnessstudio hüpfen, mit sehr wenig an. Warum macht man das? Warum? Wenn man doch alles hat, viel mehr als man verdient hat, viel mehr als man jemals wünschen wollte. Ich habe alles, ich habe alles. Warum gucke ich nach anderen Dingen in unrechter Weise? Und dann habe ich angefangen, damit mir zu kämpfen. Habe festgestellt, da ist Sünde in dir, sündiges Begehren, was stimmt nicht mit dir? Und habe gemerkt, nach Tagen, das wird nicht besser. Ich habe gedacht, was ist los mit mir? Warum bin ich voll böser Gier, voll bösen Gedanken, die ich gar nicht will? Zu Gott gesagt, das will ich doch eigentlich gar nicht. Bis ich irgendwann gemerkt habe, doch, das will ich schon. Natürlich will ich es, sonst würde ich es ja nicht machen. Und ich habe damit gerungen und mit mir gekämpft und mich geärgert. Mich geärgert, dass ich dem ausgeliefert war. Und denke mir, Gott, du willst doch, pass auf, wir beide sind uns doch einig. Ich will das nicht, du willst das nicht. Warum funktioniert das dann nicht? Ich will die Sünde nicht, du willst nicht, dass ich sündig. Wir sind uns doch einig, müsste doch jetzt klappen. Müsstest du doch jetzt machen. Und dann ist mir was bewusst worden. Unser Herz ist ein Vakuum, also ein Raum ohne Materie. Und wenn der nicht gefüllt ist mit Gott, wenn er nicht gefüllt ist mit Jesus, mit der Sehnsucht nach Gott, dann füllt er sich ganz von selber mit anderem Zeug. Und die Ursache manchmal für diese Sünden, für so sündhaftes Verhalten, mit dem wir kämpfen, dass wir nicht loswerden, ist gar nicht irgendeine einzelne Sünde, die man dann gezielt bekämpfen kann, sondern das ist vielleicht, weil in diesem Herz der Platz, der eigentlich Gott gehört, nicht mit ihm ausgefüllt ist. Ich habe gemerkt, dass meine Sehnsucht nach Jesus so nachgelassen hat, dass in meinem Herz dieses Vakuum war und es füllt sich dann ganz von selber und dem bist du dann ausgeliefert. Also bin ich auf meine Knie, habe gebetet, habe Buße getan, habe mich erneuern lassen und gemerkt, wie diese Dinge gehen, wie diese Probleme sich lösen, wie diese Lüste, diese unrechten Gedanken sich auflösen, weil mein Herz wieder mit dem gefüllt wird, mit dem es gefüllt sein muss, mit Christus, mit der Sehnsucht nach Christus. Und dann vergeht diese Gier nach den Dingen dieser Welt, dieses Betrachten der Dinge dieser Welt, weil sie ihren Reiz verlieren, weil die Schönheit Jesu wieder attraktiv wird. Und so ist Heiligung und dieses ganze Ding, das ist alles ein furchtbarer Krampf und funktioniert nicht, wenn wir versuchen, das abzuarbeiten wie irgendein Programm, wo man sagt, okay, Gott hat mir ganz klar gesagt, wie funktioniert das Ganze und ich mache das jetzt einfach. So hat es doch noch nie funktioniert. Wenn wir nicht mit Christus gefüllt sind, wenn nicht Christus in uns das ist, der uns treibt und der uns zieht, dann wird das nichts. Deswegen müssen wir immer dort ansetzen, in unserem Herz und dieses Herz mit der Wahrheit Gottes füllen. Da kommen wir zum dritten. Dieses Wort, diese Wahrheit, die wird hier beschrieben als das Wort, dein Wort ist Wahrheit. Und damit sagt Jesus nicht einfach nur, ja, das, was du sagst, das ist okay, das ist richtig, das Wort Gottes ist richtig oder dieses Wort ist richtig, sondern das Wort steht hier in Übereinstimmung mit Wahrheit. Auch da sehen wir wieder mehrere Bedeutungen. Zum einen ist dieses Wort Christus und die Wahrheit ist Christus und er bezeugt damit, wer er selbst ist, seine Göttlichkeit. Zum anderen passt es aber auch gut auf dieses Wort, das Gott spricht. Das Wort, das Gott spricht, ist immer wahr. Das unterscheidet die Bibel auch vom Koran und von anderen Dingen. Alles, was Gott in der Bibel sagt, ist wahr und trifft ein. Die Prophezeiungen sind präzise, selbst die Dinge in Daniel, in Sachen, die sich schon erfüllt haben über die Weltreiche, Dinge, die sich noch erfüllen werden, präzise Voraussagen, die präzise erfüllt werden. Nicht irgendwelche schwammigen Dinge wie bei irgendwelchen mittelalterlichen Wahrsager, wie hieß dieser Typ Nostradamus, der wo da immer alles stimmt, was der sagt. Nicht irgendwelche schwammigen Sachen. Gottes Prophezeiungen sind immer konkret und erfüllen sich konkret. Das Wort Gottes ist wahr in dem Sinne, dass alles stimmt, was drin steht. Aber das Wort Gottes ist auch wahr in dem Sinne, dass Christus die Wahrheit ist und Christus das lebendige Wort ist. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Christsein ohne diesen lebendigen Logos, ohne das Wort Gottes, das Christus ist, und ohne die Worte, die Gott in diese Welt gesprochen hat, die er uns überliefert hat in der Bibel, funktioniert nicht. Ich muss da nochmal zurück zu dieser Predigt von letzter Woche, die Christian gehalten hat. Ich schäme mich da nicht, den zu zitieren. Ich bin sehr stolz auf ihn. Das ist einer der jungen Leute, die sich vor vielen Jahren mal, die ich zu Jesus führen durfte. Junge, rebellische Kerle, gibt es mehrere davon, die dann zum Glauben an Jesus gekommen sind und auf die ich heute unglaublich stolz bin. Die wirkliche Nachfolger Jesus sind Männer Gottes. Auf jeden Fall kriege ich letzte Woche eine Geschichte erzählt von einem jungen Mann, der zum Glauben an Jesus gekommen ist bei denen irgendwo und dann gefragt hat, was er denn machen soll, wenn er fertig ist mit der Bibel, wenn er das alles gelesen und verstanden hat. Und ich kann mich erinnern, wie da ein bisschen Lachen durch den Raum ging. Wir lachen darüber und denken, ja klar, haha, der wird schon noch merken, dass er das erstens lange nicht alles versteht und zweitens da lang dran zu kämpfen hat. Aber ist uns das wirklich so bewusst? Wie ist denn das mit uns? Ist es bei uns nicht insgeheim vielleicht doch so, dass wir denken, sollte ich jetzt, ich habe gar keine Lust auf so intensives Bibelstudium jetzt und was bringt denn mir das, irgendwelche alten Sachen da aus den Psalmen, aus den Mosebüchern, aus den Propheten? Ich brauche aktuelle Lebenshilfe, gucke ein bisschen in die Evangelien, lese hier und da vielleicht irgendwas, aber nötig habe ich es jetzt wirklich nicht, dass ich mich beschäftige mit die Sprüche und mit der Chronik und so weiter. Gott hat uns das nicht von ungefähr gegeben. Er hat nicht uns hier so ein ganzes Buch gegeben und gesagt dann zum Beispiel, ja, aber Herr Olli, du brauchst eigentlich nur die hinteren vier Sachen hier, den Rest kannst du weglassen. Oder Heidi, für dich ist vielleicht ja Evangelien und die zwei Briefe und der Rest ist nicht so wichtig. Nein, für jeden von uns ist das ganze Wort Gottes wichtig. Und wie es im Timotheusbrief steht, nützlich zur Rechtweisung, zur Ermahnung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, für unsere Heiligung. Das sagt Jesus hier nicht zum Spaß. Jesus wählt nicht irgendwie Worte, so wie wir es manchmal machen, dass er irgendwas sagt und denkst da hinterher, ja, wie hast du das gemeint? Und er sagt dann, ach ja, hätte ich auch anders ausdrücken können. Nein, das sind Worte Jesu. Alles, was er sagt, ist fehlerfrei. Und er sagt es absichtlich. Er sagt absichtlich, heilige sie durch die Wahrheit. Und dann sagt er das nicht, damit der Satz länger wird, dein Wort ist Wahrheit, sondern weil es essentielle Bedeutung hat für unsere Heiligung. Wir brauchen dieses Wort Gottes, dem wir uns aussetzen. Zum einen, damit wir verstehen, wie Gott in dieser Welt handelt, damit wir erkennen, wie Gott ist. Das Wort Gottes beschreibt uns Gott und unser Bild von Gott wird komisch und falsch, wenn wir das nicht permanent damit füttern, was Gott selbst über sich sagt, in seinem Wort, in der Bibel. Nur durch dauerhaftes und regelmäßiges Lesen in der Bibel bekommen wir ein richtiges Bild von Gott, ein richtiges Denken von Gott. Die ganze Welt erzählt uns jeden Tag richtig viel falsches Zeug. Auch falsches Zeug über Gott, falsches Zeug über Mann und Frau, falsches Zeug über Leben. Wenn man sich die Gesellschaft anguckt, permanent und tagtäglich ist man Lügen ausgesetzt. Lügen über so viele Dinge. Jetzt sind Wahlen, Politiker. Politiker sind alle Lügner, sonst wären sie keine Politiker. Durch die Bank. Lügner und Verbrecher. Alle. Fernsehen, Medien, Zeitungen, alles gelogen von hinten bis vorne. Alles Lügner. Ich war mit meinem Arbeitskollegen im Büro, dann hat er irgendwas gesagt. Ich habe so gelacht, habe gesagt, ja, hast du es in der Tagesschau gesehen? Also, ja, man muss ja sich aus zuverlässigen Quellen informieren. Okay. Und du glaubst dann auch, was die Politiker dir erzählen? Ja, natürlich, also wenn wir den Politikern nicht mehr vertrauen. Und dann denke ich mir so, alles klar, so hat es damals funktioniert. Es gibt unverständlich für mich, völlig unverständlich, überall Lüge. Und es macht was mit einem. ob man es glaubt oder nicht, man hört es permanent, man hört es permanent und es macht was mit einem. Und man muss als Christ einen Gegenpol setzen und in das Wort Gottes gucken, damit man wieder klar wird in der Birne und damit man Wahrheit in sich reinsaugt. Alles andere zermürbt einen, beeinflusst einen, ob man es will oder nicht. Und darum brauchen Christen Zeiten, wo sie sich diesem Wort aussetzen, der Wahrheit aussetzen, damit Heiligung in ihnen geschehen kann, damit ihr Denken erneuert wird. Die Bibel sagt, spricht von Erneuerung des Denkens. Und es war damals wichtig, als Leute so gut wie keine Medien hatten, als es diese ganze permanente Dauerberieselung, Dauerbeschallung nicht gab. Und es ist umso wichtiger heute, dass unser Denken erneuert wird durch das Wort Gottes. Denn durch dieses Denken entsteht unser Handeln und unsere Heiligung. Wir kommen zum Ende. Ich wollte noch kurz dieses Wort, es ist so facettenreich. Zum einen müssen wir die Bibel so lesen, wie sie geschrieben wurde, müssen die historisch einordnen, müssen gucken, wer hat da wem was geschrieben und sie so lesen, wie sie für ihre ursprünglichen Empfänger gedacht war. Zum anderen benutzt aber auch der Heilige Geist dieses Wort, um direkt in unser Leben zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich denke, dass es viele kennen, wenn ihr da, ihr schlagt unversehens irgendeine Bibelstelle auf, denkt nichts Böses. Ja, schlagt es einfach auf und dann ist da irgendein Wort, das zu euch spricht. Im Kontext bedeutet es was völlig anderes, aber das spricht zu euch. Ihr seht plötzlich, oh, das sagt Gott jetzt zu mir. Da könnte ich da natürlich hingehen und sagen, Moment mal, nein, das sagt nicht Gott zu mir, sondern das hat hier der zu dem gesagt und das war da und bla bla bla. Stimmt ja auch, aber es gibt auch diese Dimension, dass Gott dieses Wort benutzt, du schlägst es auf und da steht was und du merkst, das sagt jetzt Gott in meine Situation rein und es ist in Ordnung, die Bibel auch so zu lesen. Natürlich nicht nur, das ist nicht ein Sprechbuch, aber wir spüren das doch dann. Wir merken das doch dann, wenn der Heilige Geist dieses Wort benutzt, um uns zu überführen, um zu uns in unser Leben hineinzusprechen. Und das bedarf es, das braucht es, damit diese Heiligung funktioniert. Also, Gott ist es, der handelt bei dieser Sache der Heiligung. Und es ist nicht eine theoretische Wahrheit. Es ist absolut notwendig, dass uns das bewusst ist, dass uns das in Fleisch und Blut übergeht und wir begreifen, Gott ist es, der hier handelt. Und dass wir merken, wir brauchen seine Wahrheit, sein Wort, das Christus selber ist, für diese Heiligung. Und so kann dann auch ein Leben gelingen, das Gott in dieser Welt die Ehre macht. Amen.
Danke, Holger. Der Schlusssatz war richtig gut. Ein Leben führen, das Gott die Ehre macht.